Culture After Work. Der Kulturpodcast der Reichs-Engelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Delta im Quadrat. Die sagenumwobene Stadt Troja fasziniert und inspiriert seit Jahrtausenden. Schon vor 2800 Jahren wurde ihr Untergang im Trojanischen Krieg vom antiken Dichter Homer im Epos Ilias verewigt. Die Geschichte, in der große griechische Heroen wie Achilles, Hektor, Odysseus oder Agamemnon um die schöne Helena kämpften, ist eine der bekanntesten der Welt. In diesem Jahr ist sowohl sie als auch die sensationelle Ausgrabung der Stadt durch Heinrich Schliemann wieder in aller Munde. Denn der Geburtstag des bekanntesten deutschen Archäologen jährte sich 2022 zum 200. Mal.
Ja, und zu diesem spannenden Thema darf ich jetzt Professor Dr. Ernst Pernitzka begrüßen, der Geschäftsführer des Kurt-Engelhorn-Zentrums für Archäometrie hier bei uns in den Reichs-Engelhorn-Museen, ist ein weltweit renommierter Archäometriker und gilt als einer der führenden Experten für die Analyse von Gold und anderen Metallen. Er war über 6 Jahre Grabungsleiter in Troja. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hi.
Guten Tag.
Herr Pernitzka, zunächst mal, was macht denn diese Faszination Troja überhaupt nach all diesen Jahrtausenden aus? Wieso ist die Begeisterung immer noch so groß für dieses Thema?
Ja, der Fundort Troja ist verbunden mit der ältesten Dichtung, die wir in Europa haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Schrift erst im 7. Jahrhundert bei uns eingeführt wurde. Und da steht sozusagen am Beginn ein Titanenwerk, nämlich die Ilias und die Odyssee. Insgesamt 26.000 Verse, die einen Krieg schildern oder eine Begebenheit in einem Krieg. Das ist aber jetzt nicht das Wichtigste, sondern es ist ein Werk, das im Grunde genommen eine Sozialgeschichte darstellt, der Bronzezeit in der Ägäis. Und dieses Werk hat im Altertum, im griechischen und römischen Altertum, eine Wirkmächtigkeit, die man fast nur mit der Bibel vergleichen kann. Das heißt also, es hat jeder diese Geschichte gekannt. Bis heute kennen wir auch die List von Odysseus mit dem trojanischen Pferd. Aber es haben sich ja auch Adelsfamilien auf die Trojaner zurückgeführt. Zum Beispiel Julius Caesar, besonders Augustus, hat Troja sehr gefördert, weil er hat seine Familie auf die Helden von Troja zurückgeführt. Und last not least führt ja auch die Stadt Rom ihre Geschichte auf die Flüchtlinge von Troja zurück. Also der Sohn des Aeneas, eines Halbgottes, Iulus, ist der Namensgeber für das julisch-claudische Kaiserhaus. Also das hat sozusagen eine Wirkmächtigkeit, hat auch eine Legitimation geliefert für dieses Kaiserhaus. Und diese Legitimation oder die Suche nach einer Legitimation geht bis ins Mittelalter hinein. Das heißt, es haben sich immer wieder Fürstenhäuser versucht, auf die trojanischen Helden zurückzuführen. Das heißt also, jeder kannte in den letzten 2500 Jahren, vielleicht sogar früher, weil wir gehen davon aus, dass die eigentliche Geschichte vorher durch Sänger, also wie wir heute sagen würden, durch Rapper, immer wieder erzählt wurde und dadurch überliefert wurde. Also diese Geschichte ist 3000 Jahre alt und hat immer noch ihre gleiche Wirkmächtigkeit, vielleicht nicht mehr, aber das Interesse immer noch da.
Weil es quasi, wie Sie gesagt haben, in allen in vielen Hochkulturen tradiert wurde, genutzt wurde. Es war ja auch bei dieser Geschichte des Trojanischen Krieges das Who is Who der antiken Heroen dabei. Das ist ähnlich wie die Geschichte von Jason und den Argonauten. Da hat sich alles versammelt. Was waren denn die großen Protagonisten?
Ja, wir haben also zunächst einmal Agamemnon, den Führer der Achäer, die man nach langen Diskussionen in der Wissenschaft nun heutzutage tatsächlich mit den Vorläufern der Griechen identifiziert. Und man hat den Priamos, den König von Troja, der die Stadt beherrscht hat. Und es gibt den Alexander, der Sohn des König Priamos, der die Helena, die Tochter des Agamemnon, entführt hat und nach Troja gebracht hat. Und das war der Auslöser eines epochalen Kriegszuges, der die Achäer, die ursprünglich relativ zersplittert waren, geeint hat. Also so gesehen müssen wir die Ilias als Nation-Building-Gedicht ansehen. Es ist also die Erzählung über eine Gemeinschaftsexpedition, wenn man so will, die die Achäer zu einem größeren Volk, zu einem Staat zusammengebracht hat.
Sie sind als Archäometrie-Experte schon in den 1980er Jahren mit Troja in Kontakt gekommen, also noch vor Ihrer Grabungsleitertätigkeit. Was wurde denn damals untersucht?
In den 1980er Jahren haben wir untersucht, von wo bestimmte Metallobjekte hergekommen sein könnten. Zunächst haben wir uns dafür interessiert, wo zum Beispiel verschiedene Prägestätten, die Silbermünzen geprägt haben, ihr Silber herbezogen haben. Und dabei haben wir auf der Insel Sifnos ein Silberbergwerk gefunden, das tatsächlich zu Silbermünzenprägung gedient hat. Aber wir haben zusätzlich gefunden, dass dieses Silberbergwerk viel älter war, nämlich schon im 3. Jahrtausend vor Christus. Also statt 2.500 Jahre haben wir gefunden, es ist 5.000 Jahre auch schon in Betrieb gewesen. Und das hat uns dann dazu gebracht, uns mehr für die sogenannte Frühbronzezeit, also für das 3. Jahrtausend zu interessieren. Und dabei haben wir eine damals sehr kontrovers diskutierte Frage aufgegriffen, nämlich, woher stammt denn die Bronze? Die Bronze ist ja eine Legierung von Kupfer und Zinn, und diese neue Legierung gibt einer ganzen Epoche ihren Namen, nämlich die Bronzezeit. Und es hat damals eine sehr populäre Interpretation gegeben, dass die Bronze eventuell in Troja oder zumindest in der Umgebung von Troja erfunden worden sein könnte, was man davor eher nicht angenommen hatte, sondern man hatte angenommen, dass die Metallurgie, Technik und auch die Metalle selbst vielleicht viel, viel weiter Osten aus Mesopotamien oder der Levante gekommen wären. Also das waren sozusagen zwei unterschiedliche Interpretationen der ungeschriebenen Geschichte, also der Vorgeschichte. Und wir haben eine Methode entwickelt, mit der man die Herkunft von Metallen, von Bronze zum Beispiel oder auch Silber, feststellen kann. Das ist die Massenspektrometrie und die Isotopenanalyse des Bleis. Und zu diesem Zweck sind wir eben in die Troas, das ist die Landschaft, in der Troja liegt, in Nordwestanatolien gefahren und haben dort zusammen mit Geologen sämtliche Erzlagerstätten und Mineralisationen, die dort bekannt sind, aufgesucht, beprobt und auch untersucht, ob sie eventuell schon im 3. Jahrtausend ausgebeutet worden sein könnten. Und wir haben eben dann sozusagen den Schiedsrichter gespielt, denn wir haben in der Troas weder Zinn gefunden, noch Lagerstätten, die mit den Isotopenanalysen oder den Bleisotopenverhältnissen der trojanischen Funde, der Bronzefunde, übereinstimmen. Das heißt, wir konnten sozusagen die eine Theorie, nämlich dass die Bronze in der Troas erfunden worden sein könnte, widerlegen. Das ist ein wichtiger Schritt voran, aber bis heute werden wir natürlich auch immer gefragt, ja, wisst ihr denn jetzt, wo es herkommt? Und das ist eine sehr viel umfangreichere Frage, weil es kommt ja praktisch ganz Südwestasien und vielleicht Teile Europas in Frage, und da sind wir einfach noch nicht so weit.
Also es zeigt einfach die schon damals weit gespannten Handelsverbindungen, wenn es in der ganzen Ägäis keinen Zinn gab zum Beispiel.
Das ist richtig. Wir können sogar sagen aus der geologischen Kenntnis, dass und auch aus den Interpretationen der Isotopenverhältnisse, dass weder die Ägäis noch Anatolien als Herkunftsgebiet in Frage kommt. Und dann hat man sozusagen eine Materialtransport anzunehmen über mehrere tausend Kilometer. Und das ist schon etwas ganz Bedeutendes und hat übrigens auch tatsächlich zu einem epochalen Umschwung in der Interpretation der Vorgeschichte in der Ägäis und im östlichen Mittelmeerraum insgesamt geführt. Denn diese Erfindung oder diese Hypothese der Erfindung der Bronze in Troja hat ja dazu geführt, dass man alles sehr viel kleinräumiger interpretiert hat. Man hat gedacht, ja, das ist die Entwicklung in der Ägäis ist völlig unabhängig von anderen Regionen und es ist alles autochthon. Wir haben dagegen gezeigt, dass Diffusion und Migration, nicht nur Diffusion von Metallen oder von anderen Waren, sondern vielleicht auch von Mensch und Tier eine Rolle gespielt hat.
Neben Vermutungen oder neben Untersuchungen in Mesopotamien, Iran, Irak oder auch Mittelasien, wurde auch in Deutschland eine Untersuchung gemacht, und zwar im Erzgebirge.
Es ist so, dass Zinn, anders als Kupfer oder Blei, nicht sehr häufig in Lagerstätten auftritt. Und wir kennen, also wenn wir also ganz Eurasien ansehen, wobei wir irgendwo China ausgeschlossen haben, weil das jetzt sozusagen auch kulturell jetzt keinen Bezug hat. Aber wenn wir uns diesen großen Raum zwischen den britischen Inseln und Mittelasien, sagen wir mal, ansehen, dann gibt es eben nur etwa ein Dutzend Lagerstätten und oder Lagerstättenregionen, die Zinn aufweisen. Und das in Europa die zwei größten Lagerstätten für Zinn oder Lagerstättenregionen, muss man sagen, mit vielen einzelnen Lagerstätten, ist Cornwall in Südwestengland und das Erzgebirge. Es gibt auch noch eine große Lagerstättenregion auf der Iberischen Halbinsel und Nordspanien, Nordwestspanien und Portugal. Aber dann hört es schon auf. Dann haben wir noch Lagerstätten in Ägypten, aber komischerweise wird in Ägypten im dritten Jahrtausend kaum Zinnbronze verwendet. Und dann, wenn wir dann sozusagen weiter nach Osten gehen, dann müssen wir schon praktisch nach Mittelasien gehen, wo es einen großen Zinn- und Goldgürtel von Turkmenistan bis zum Altaigebirge gibt. Also, und Afghanistan ist auch immer wieder in die Diskussion geworfen worden, weil auch in Afghanistan Zinnlagerstätten auftreten. Also das ist sozusagen unsere Spannweite, die geografische Spannweite, mit der wir zu tun hatten.
Ein großes Feld. Sind wir gespannt, was da noch rauskommen wird. Sie sind Experte für Massenspektrometrie und Isotopenanalyse unter anderem. Können Sie ganz kurz skizzieren, was diese Methoden, diese neuesten Forschungsmethoden ausmacht, wie die funktionieren?
Also die quantitative chemische Analyse ist noch gar nicht so alt, nämlich etwa 200 Jahre. Und da hat man Methoden entwickelt, um die chemische Zusammensetzung von Materialien zu bestimmen, also die Elemente zu bestimmen, aus denen diese Materialien bestehen. Bleiben wir bei den Metallen. Man kann feststellen bei Kupfer, ob es sich um reines Kupfer handelt oder um Bronze oder um Messing. Das ist die Legierung von Kupfer mit Zink. Aber in den letzten 100 Jahren ist bekannt geworden, dass die Elemente nicht aus gleichen Teilen, also aus einer Atomsorte bestehen, sondern aus sogenannten Isotopen. Das sind Atomsorten, die das gleiche chemische Verhalten haben, aber unterschiedliche Masse. Und diese Isotopen können radioaktiver Natur sein, sie zerfallen dann. Und das ist jetzt gerade bei den Elementen Uran und Thorium der Zerfall. Und dieser Zerfall führt zu verschiedenen Bleiisotopen. Und dadurch sind die Bleiisotopenverhältnisse auf der Erde variabel, während die Isotopenverhältnisse von anderen Elementen nicht variabel sind, weil diese Isotopenverhältnisse werden eingestellt bei der Elemententstehung. Und das passiert bei Sternexplosionen. Also das geht noch ganz viel weiter zurück. Aber diese Isotopenanalytik, die mit Massenspektrometrie erfolgt, das heißt also, es werden Elemente separiert. Man nimmt zum Beispiel, um beim Blei zu sein, man separiert das Blei aus dem Metall und verdampft es dann bzw. atomisiert es und ionisiert es. Das heißt, man erzeugt negativ oder positiv geladene Atome, die man dann durch ein Magnetfeld schickt, und in diesem Magnetfeld werden diese Atome anhand ihrer Masse separiert, also aufgetrennt. Und man kann sie dann getrennt detektieren, zählen und dann aus diesen Ergebnissen eben die Isotopenverhältnisse bestimmen. Das ist eine Technik, die in den 1920er Jahren entwickelt wurde und, sagen wir, nach dem Zweiten Weltkrieg auch zu einer Revolution in der Geochemie geführt hat. Also man hat sehr viel mehr über die Entstehungsbedingungen, über die Entstehungsgeschichte von bestimmten Gesteinen und Gesteinskomplexen, der ozeanischen Kruste und so weiter gelernt. Und wie gesagt, in den späten 60er Jahren, aber eigentlich erst in den 1970er Jahren, haben unter anderem wir selbst begonnen, diese Technik, diese Analysenmethoden auch in der Archäologie einzusetzen. Und zwar im Wesentlichen für die Herkunftsbestimmung von Materialien. Ja.
Kommen wir nochmal zu Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann fand am 31. Mai 1873, er war da 51 Jahre alt, schließlich den sogenannten Schatz des Priamos. Ab diesem Zeitpunkt war für ihn eindeutig klar, dass es sich dabei um das homerische Troja handeln musste. In der Fachwelt war man sich darüber allerdings damals schon gar nicht so einig. Wie ging es denn mit der Kontroverse weiter?
Ja, Schliemann hat ja sozusagen eine Hypothese verfolgt. Er war der Meinung, dass die Ilias eine reale Situation beschreibt, also eine Landschaft und eine Stadt, die tatsächlich existiert hat, deren Lage aber nicht mehr bekannt war. Zumindest hat es hat zwar Vorschläge gegeben, wo Troja denn gelegen haben könnte, aber es hat verschiedene Vorschläge gegeben und ganz genau wusste man es nicht. Er ist also in die Troas gefahren mit der festen Entschlossenheit, die Stadt Troja zu finden, die in der Ilias beschrieben wurde. Und er hat dabei auch einen Helfer gehabt, Frank Calvert, der selber schon einen Hügel untersucht und sogar teilweise gekauft hat, von dem er schon überzeugt war, das ist die eigentliche Lage von Troja, die dieser Stadt, die in der Ilias beschrieben wurde. Schliemann hatte aber dann die Mittel, um diese These zu prüfen, denn Frank Calvert fand an der Oberfläche dieses Hügels nur griechische und römische Keramik, die jetzt sozusagen nicht in die Bronzezeit reicht. Und wir reden ja von Troja als einer bronzezeitlichen Stadt. Das ist also selbst geht aus dem Text der Ilias hervor. Und Heinrich Schliemann ist also vor dem Problem gestanden, da ist ein Hügel, der ist 10 bis 20 Meter hoch und wahrscheinlich entstanden durch die immer wieder neu erbauten Gebäude und Architektur übereinander, sodass dieser Hügel sozusagen über die Zeit in die Höhe gewachsen ist. Das ist ein Siedlungshügel, wie man ihn im östlichen Mittelmeerraum und in Mesopotamien an vielen Stellen findet. Und es ist das so wie eine Torte, sie hat ja Schichten und man kann das sozusagen nicht anders erforschen, welche Schichten da unter der obersten, nämlich den griechischen und römischen Schichten, darunter liegen. Man muss sie anschneiden. Und Heinrich Schliemann hat also diese Idee gehabt, er muss diese Torte anschneiden. Er hat es nur etwas grob gemacht aus heutiger Sicht. Er hat also einen Graben durch den Hügel geführt, 10 Meter breit und bis an den Felsengrund. Das ist von vielen Fachleuten als, wie gesagt, sehr brutal und grob eingeschätzt worden, aber man muss ja auch sehen, in welcher Situation die Wissenschaft, vor allem die archäologische Wissenschaft in dieser Zeit war. Es hat eine Zeit gegeben, wo man in Ägypten und in Mesopotamien Ausgrabungen noch vorwiegend mit dem Ziel durchgeführt hat, bedeutende Funde, schöne Funde für die Museen zu gewinnen, während Heinrich Schliemann, das muss man ihm zugute halten, eine wissenschaftliche Fragestellung klären wollte. Und bei dieser Klärung dieser Frage hat er das Glück gehabt, das muss man schon sagen, weil das konnte er vorher gar nicht wissen, dass er eben einen bedeutenden Fund gemacht hat, der insgesamt sind es jetzt etwa 20 sogenannte Schatzfunde oder sagen wir lieber Hortfunde, also Akkumulation von Objekten, die zusammen niedergelegt worden sind. Und dieser Schatz des Priamos, das war für ihn zunächst einmal der Beweis, dass es sich tatsächlich um Troja handelt. Er selbst hat aber durch seine Ausgrabungen in Mykene spät in seinem Leben zugeben müssen, dass dieser Schatz, den er da in Troja gefunden hat, gar nicht zu Mykene passt oder zur mykenischen Zeit, sondern wahrscheinlich sehr viel früher ist. Heute wissen wir, der sogenannte Schatz des Priamos ist mindestens 1000 Jahre älter als das von ihm gesuchte Mykene. Er hat es übrigens auch selbst erkannt, weil er auch wieder anders als viele andere Ausgräber in dieser Zeit sich auch sehr interessiert hat für die Keramikformen. Er hat also sehr genau beobachtet, in welcher Schicht welche Keramik vorkommt. Und durch die Ausgrabungen in Mykene hat er erkannt, dass die Keramik, die er Mykene zuordnen konnte, nicht in der Schicht, das war die sogenannte zweite Stadt, in der der Schatz des Priamos herausgekommen ist, sondern in der sechsten und in der siebten Schicht auftritt. Also er wusste dann schon, dass er durch die gesuchte Stadt eigentlich durchgegraben hat, aber das schmälert nicht sein Verdienst, denke ich, weil er wird auch heute noch als einer der Pioniere der Feldarchäologie besonders in Vorderasien angesehen, zusammen mit einem Engländer, Flinders Petrie, der solche Ausgrabungen, stratigraphische nennt man das, indem man also die verschiedenen Schichten übereinander liegend untersucht, in Ägypten und in der Levante durchgeführt hat. Also so gesehen ist das zwar aus heutiger Sicht ein grobes Vorgehen, aber er hat auch während der Ausgrabung gelernt. Und ich möchte auch noch hinzufügen, wenn wir heute vor so einem Hügel stehen, dann können wir den immer nur am Rande ankratzen, weil da auch der Aspekt der Konservierung eine große Rolle spielt. Also ich kann nicht einfach durch eine griechische Stadt durchgraben, um in die bronzezeitliche Stadt zu kommen, weil die griechische Stadt muss auch konserviert werden. Das ist also ein großes Problem.
Genau, heute sind wir bei 150 Jahren Ausgrabungsgeschichte, genau, am Hügel Hisarlik, beziehungsweise nächstes Jahr ist dann dieses 150-jährige Jubiläum, es geht quasi nahtlos weiter. Diese Kontroverse hält sich ja bis heute. Also es gibt heute noch durchaus renommierte Historiker, Althistoriker, die das auch als Fiktion begreifen. Was spricht denn für Sie für die These, dass es sich bei diesem Hügel tatsächlich auch um diese historische, legendäre, sagenumwobene Stadt Troja handelt?
Aus meiner Sicht ist besonders in der sind die topografischen Angaben in der Ilias, aber nicht nur die topografischen, es werden ja die Dardanellen genannt, es werden Inseln vor Troja genannt, es werden Zeitangaben, wie zum Beispiel Odysseus fährt dann mit seinem Schiff an die Südspitze der Troas und das dauert einen Tag, das ist auch heute noch so. Die Beschreibung der Pflanzen- und Tierwelt stimmt exakt mit der Troas überein. Das heißt also, über die Lage von Troja kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Es wird ja sogar zwei Flüsse genannt, die man identifizieren kann. Und es steht in der Ilias genau, am Zusammenfluss dieser beiden Flüsse liegt Troja. Und beiden Flüsse, Karamendares und Dymrek, heute genannt, sind identifizierbar und genau da liegt auch Troja. Also insofern meine ich, hat Schliemann tatsächlich das in der Ilias beschriebene, die in der Ilias beschriebene Stadt gefunden. Es gibt tatsächlich noch aus meiner Sicht Außenseitermeinungen, die davon ausgehen, dass die Ilias sozusagen ein reines Fantasieprodukt ist. Aber man müsste dazu antworten, selbst die Fantasy-Romane heutzutage gehen auf reale Vorstellungen zurück. Also selbst wenn ich sage, ich habe da eine Stadt im Inneren der Erde, dann wird die Stadt beschrieben, als wäre sie sozusagen eine normale Stadt, die wir kennen. Weil eben unsere Fantasie oder unsere Gedankenwelt ja auch geprägt ist durch das, was wir sehen. Und also wenn ich sage, Troja gibt's gar nicht, dann wäre das so, wie wenn ich sage, das Nibelungenlied spricht von Worms und vom Rheingold und Worms oder Rheingold gibt's gar nicht oder den Rhein gibt's gar nicht. Das ist eigentlich unsinnig. Ich habe also jetzt vor kurzem an einer Tagung teilgenommen, wo auch Sprachwissenschaftler und Althistoriker dabei waren und ich habe genau diese Frage gestellt, ist das eigentlich heute noch eine wissenschaftlich vertretbare Position? Die haben die Frage gar nicht verstanden. Also ich glaube, das ist nach meinen Kenntnissen weltweit eigentlich keine haltbare Position.
Ihr Vorgänger, Professor Korfmann, ging ja noch von einer Handelsstadt aus vor über 3000 Jahren. Mittlerweile geben die Kenntnisse andere Aufschlüsse, was quasi den Reichtum Trojas ausgemacht hat. Können Sie dazu was sagen?
Ja, also das war sozusagen die Position von Manfred Korfmann, der ein besonderes Gewicht auf die geografische Lage von Troja gelegt hat. Also zwischen zwei Meeren, wir haben das Schwarze Meer, dann das Marmara Meer, die Ägäis, einerseits und zwischen zwei Kontinenten, Asien und Europa. Aber ich denke, das hat für die damalige Zeit, die Bronzezeit, nicht so eine Rolle gespielt, wie das vielleicht heute aus strategischen Gründen so gesehen wird. Und er hat auch gesagt, die Lage Trojas ist deshalb so bedeutend, weil der Schiffsverkehr durch die Dardanellen schwierig ist in die Richtung nach Nordosten. Das heißt also, Schiffe, die von der Ägäis ins Schwarze Meer gelangen wollten, die mussten einerseits gegen die Strömung ankämpfen und gegen die Hauptwindrichtung. Und er hat dann immer so gesagt, etwas flapsig, Troja war die letzte Tankstelle vor dem Schwarzen Meer. Ja? Also Wassertankstelle jetzt. Nicht? Und das hat schon eine Zeit lang verfangen, aber ich persönlich und auch das Team, das ich geführt habe, ist nun der Meinung, dass das nicht mehr die allein, mindestens nicht die alleinige Erklärung sein kann. Ich meine sogar, dass sie kein Gewicht hat. Nämlich, wenn jemand in der Bronzezeit ins Schwarze Meer gelangen wollte, und da haben wir eigentlich nur eine Erzählung, das ist die Argonautensage, das sind Griechen, die ins Schwarze Meer reisen, um dort an Gold zu gelangen. Aber wir haben wir sprechen jetzt von der mykenischen Zeit, also der späten Bronzezeit, zweite Hälfte, zweites Jahrtausend vor Christus. Wir haben aus dieser Zeit im Schwarzmeerraum keine Hinweise auf eine Besiedlung oder überhaupt Anwesenheit von Mykenern. Also wir haben keine mykenische Keramik, wir haben keine Siedlungen, die auf diese Verbindung hindeuten. Also es war niemand interessiert, ins Schwarze Meer zu gelangen. Also warum ist Troja dann doch bedeutend? Nun, Troja ist bedeutend in dieser kleinen Region, der Troas. Da ist es bei weitem die größte Siedlung von Dutzenden, die wir auch kennen und die wir teilweise untersucht haben. Also die nächstgrößere Siedlung ist halb so groß oder weniger als halb so groß. Also es ist sozusagen das Zentrum.
In welchem Radius dann ungefähr?
Ja, das ist ein Radius von etwa 100 Kilometer. Mhm. Also die Troja selbst ist ja ein Landschaftsgebiet von etwa 100 mal 100 Kilometer. Und in diesem relativ fruchtbaren Gebiet scheint Troja sozusagen der Zentralort gewesen zu sein. Und wir gehen auch davon aus, dass in dieser späten Bronzezeit schon eine differenzierte Gesellschaft vorhanden war. Das heißt also, wir haben Spezialisten, wir haben eben Ackerbauern, aber wir haben auch handwerkliche Spezialisten. Und das heißt, wir gehen davon aus, dass Troja über diese fruchtbare Ebene der Troas geherrscht hat und auch die landwirtschaftlichen Produkte verarbeitet hat. Und jetzt, wenn wir daran denken, wieso Troja reich war, es wird als reich geschildert in der Ilias, dann gibt es zwei Komponenten, die wir als wichtiger ansehen als die Lage, die geografische Lage, nämlich, das ist einerseits die Viehzucht. Wir haben in Troja Tausende von Spinnwirteln gefunden. Das heißt also, es wurde da Textilproduktion vollzogen und wir haben aber auch Purpurschnecken gefunden. Das heißt also etwa 20 Tonnen. Das ist zwar wenig im Vergleich zu Tyros im Libanon, aber immerhin, es zeigt, dass dort auch Textilfärberei vorhanden war. Und das sind sozusagen Güter, die auch über den Eigenbedarf produziert worden sind und damit quasi zum Reichtum beigetragen haben. Der zweite ist vielleicht auch in der Ilias erwähnt, nämlich in der Ilias wird die Troja oft als das rossezüchtende Troja genannt. Und man muss jetzt wissen, das Pferd ist ja noch nicht so lange davor domestiziert worden. Und wofür hat man Pferde überhaupt verwendet in der Zeit? Das waren Streitwagen. Das heißt also, die Streitwagen waren die Panzer der Bronzezeit. Man kann aber auch sagen, die Pferde waren auch quasi die Ferraris der Bronzezeit. Und wenn man da Pferde züchtet und die vielleicht auch verkauft, dann hat man natürlich auch eine Quelle für Reichtum. Wir müssen aber uns schon vor Augen halten, dass Troja sozusagen ein regionales Zentrum war. Es war nicht so groß und so bedeutend und so mächtig wie zum Beispiel Hattusha, die Hauptstadt der Hethiter. Und es war wahrscheinlich auch nicht so mächtig und so groß wie Knossos, die Hauptstadt auf Kreta. Und das, würde ich sagen, ist trotzdem quasi eine Bestätigung der Ilias. Wir haben es mit einem wohlhabenden regionalen Zentrum zu tun, das aber nicht völlig unabhängig war, denn die Forschung der letzten 30, 40 Jahre hat ergeben, dass die Hethiter in Westanatolien eine Reihe von abhängigen Staaten an sich gebunden hat, so Vasallenstaaten nennt man das. Man kann sich das so vorstellen wie früher die Sowjetunion und die Comecon-Staaten, also sozusagen ein Sicherheitskordon. Und Troja war eines von diesen Vasallenstaaten. Das heißt, wir haben sozusagen die zweite Kategorie oder die zweite Liga von regionalen Zentren vor uns, aber immerhin nicht schlecht.
Und die Bedeutung des Pferdes war dann Fluch und Segen zugleich. Die Vorliebe für Pferde hat vielleicht dazu geführt, dass man Odysseus, trojanisches Pferd, dann auch eher in die Stadtmauern gelassen hat.
Das ist eine Frage, die uns in Troja immer wieder gestellt wird. Haben Sie das Pferd gefunden? Und in Troja steht ja ein Holzpferd, das mittlerweile auch sozusagen ist zwar nicht besonders hübsch, finde ich, aber trotzdem, es wird von Kindern sehr gerne bestiegen und da kann man in den Körper des Pferdes hineingehen, so wie man sich das vorstellt in der, oder wie es beschrieben ist in der Ilias, der Odyssee eigentlich. Aber das ist natürlich nicht der Fall, dass wir das Pferd gefunden haben, das da in die Stadt gezogen wurde. Es ist eine Geschichte, die vielleicht sozusagen ausgeschmückt wurde. Es hat wahrscheinlich eine List gegeben, aber ob es sich um ein Pferd handelt oder ob eine Rampe zur Eroberung, zur Überwindung der Mauer oder sowas, alles das sind Spekulationen und da will ich mich nicht beteiligen. Es ist einfach eine wunderbare Geschichte, die heute noch ihre Wirkmächtigkeit hat, also selbst Computer-Nerds, die nicht wissen, wo Troja liegen oder die auch die Ilias nicht gelesen haben, die wissen, was ein Trojaner ist. Wenn auch ein Trojaner eigentlich sozusagen eine Fehlbezeichnung ist, weil Troja hat sich ja verteidigt gegen die Achäer. Also eigentlich müsste ein Trojaner ein Achäer heißen.
Es wurden mittlerweile ist auch gesichert, dass es eine riesige Unterstadt gab von 30 bis 40 Hektar. Es gab ein administratives Zentrum und ein kultisches Zentrum. Können Sie sagen, wie viele Einwohner wir uns vorstellen müssen zur Blütezeit? Beziehungsweise war die Blütezeit überhaupt die homerisch beschriebene Zeit?
Also Troja hatte zwei Blütezeiten. Troja beginnt etwa 3000 vor Christus und war da schon eine befestigte Siedlung. Also man kann sich vorstellen, dass es hier sozusagen nicht ganz friedlich zugegangen ist mit dieser Besiedlung. Das heißt, man hat sich dort an einem Geländesporn, der gut zu verteidigen war, hingesetzt, aber hat auch sich zusätzlich noch durch Mauern, durch Steinmauern, eine bessere Verteidigungsposition geschaffen. Diese Verteidigungsposition oder die Stadt ist dann gewachsen, sozusagen wie Zwiebelschalen. Also die Mauern sind immer weiter nach außen verlegt worden. Und die sogenannte zweite Stadt, in der Schliemann den sogenannten Schatz des Priamos gefunden hat, war die erste Blütezeit. Das war die Blütezeit der frühen Bronzezeit, etwa 2300 vor Christus. Und der Schatz selber, es sind ja noch mehrere Schätze gefunden worden, zeigt ja, dass wir hier auch mit einer Elitenbildung zu tun haben, die weit gespannte Kontakte hatten. Sie müssen nicht unbedingt gereist sein, aber sie sind über mehrere tausend Kilometer, haben sie mit anderen Eliten, also einen Austausch gepflegt. Und das, was wir in Troja finden, was dort nicht hingehört oder nicht von dort stammt, kann man sich vorstellen, nicht so sehr als Handelgüter, ich gebe dir was gegen Geld oder gegen einen Austausch, sondern das sind wahrscheinlich Prestigegeschenke. Ja, das heißt also, die Eliten haben einander akzeptiert, sie haben einander gekannt und respektiert und sie haben einander Geschenke gegeben. Das ist etwas, das wir in der frühen Bronzezeit sehen und an etwa ab 2000 vor Christus beginnt Troja wieder die Bedeutung von Troja abzunehmen, aber es ist immer noch eine befestigte Siedlung. Es ändern sich die, zum Beispiel die Kochgewohnheiten und sonst was, aber es ist eine insgesamt in der Ägäis ein Rückgang von Anzahl von Siedlungen und so weiter. Womit das zu tun hat, wissen wir nicht. Es gibt Spekulationen, dass das vielleicht mit Klimaveränderungen zu tun haben könnte. Es kann auch Krankheiten eine Rolle gespielt haben. Das wissen wir nicht. Aber jedenfalls ab etwa 1700 vor Christus, also diese etwas magere Zeit, dauert etwa 300-400 Jahre. 1700 etwa beginnt die Troja-6-Periode, die mykenische Stadt, die dann bis etwa 1200 so bedeutend war. Und hier sehen wir, schon in der Troja-2-Phase sehen wir eigentlich Anzeichen für eine Unterstadt, eine kleinere Unterstadt, aber ebenfalls befestigt durch eine Palisade. Aber in der Troja 6 und 7 Periode reden wir von einer Unterstadt von, ja, wie Sie sagen, etwa 35 bis 40 Hektar. Und damit ist Troja jetzt auch größenordnungsmäßig im Verein mit anderen Städten, die wir kennen, sei es Mykene, sei es Knossos, das vielleicht noch ein bisschen größer war, aber auch andere Städte, die auch schon Schliemann untersucht hat. Das heißt, wir sind hier im Bereich eines regionalen Zentrums. Und wir können, also dass diese Unterstadt existiert, hat ja schon Heinrich Schliemann vermutet, denn er war überrascht, dass Troja, diese Stadt in der Ilias, die als Reich genannt wird, so klein sein sollte. Also er hat 2 Hektar ausgegraben und das ist eigentlich verschwindend gering. Und er hat sich schon immer Gedanken gemacht, dass es eigentlich eine Unterstadt geben müsste, hat auch gesucht, aber nichts gefunden, dass das belegt hätte. Es hat dann ein amerikanisches Team in den 1930er Jahren ebenfalls diese Anstrengung unternommen und die Unterstadt gesucht. Sie haben sogar ein Gräberfeld gefunden südlich der Zitadelle, aber irgendwie nicht mit Troja direkt verbunden. Erstens einmal, weil sie reiche Gräber erwartet haben und sie haben arme Gräber gefunden und es war doch relativ weit, so etwa 800 Meter von der Zitadelle entfernt. Heute wissen wir, das war nämlich also sozusagen eines der Gräberfelder, wo die Leute begraben worden sind, weil man begräbt ja seine Toten nicht innerhalb der Stadt. Und bis dahin hat eben die Unterstadt gereicht. Das war das wesentliche Ergebnis der Kaufmannschen Untersuchungen. Hatte andererseits aber auch neue Methoden zur Verfügung, geophysikalische Prospektion, mit der man in den Boden schauen kann, so wie mit einem Röntgengerät, ohne dass man graben muss. Man kann also Strukturen erkennen. Diese Struktur war ein Graben, der die Unterstadt umgeben hat, der dann etwa um 1300 vor Christus zugeschüttet wurde. Das haben wir sozusagen in unserer Ausgrabungsperiode feststellen können. Und es wurde ein neuer Graben angelegt, also etwas weiter draußen, wieder wie Zwiebelschalen. Und das kann ja nur bedeuten, dass die Unterstadt dicht besiedelt war. Weil man macht ja nicht einen 1,5 Kilometer langen Graben einfach zu und baut einen neuen. Das ist ja eine große Anstrengung, eine gesellschaftliche Anstrengung und kostet etwas. Also mit einem Wort, wenn man das davon ausgeht, dass die Unterstadt dicht besiedelt war, Manfred Korfmann hat so eine Berechnung angestellt, dabei hat er eigentlich nur von einem Drittel von Überdachung gesprochen und von Belegung in den Häusern, wie wir sie so etwa abschätzen können für die Bronzezeit. Und er hat auch gefragt, ob diese Bevölkerung denn auch ernährt werden könnte. Und da hat er einen Radius gezogen, ich glaube von 7 Kilometer, und mit Erträgen, landwirtschaftlichen Erträgen gerechnet. Und er hat zeigen können, dass eine Bevölkerung von etwa 5000 Personen in der näheren Umgebung, also mit einer Stunde Fußweg, quasi ernährt werden konnte. Und auch die Bedachung, die Berechnung mit der angenommenen überdeckten Fläche hat ebenfalls eine Zahl von etwa 5000 ergeben. Also ich möchte mich jetzt nicht auf 5 oder 4 oder 10.000 festlegen, aber es ist klar, dass einige tausend Personen, ich würde sagen eher 5000 bis 10.000 in Troja gelebt haben und gelebt haben können, als jetzt nur ein paar hundert. Ich weiß, in der Diskussion, die infolge einer Ausstellung begonnen hat, war angenommen worden, dass die Unterstadt, die wir da gefunden haben, eigentlich eine Weide war, eine Ziegenweide oder Schafweide. Aber das ist eigentlich widerlegt. Wir haben durchaus in der Unterstadt eine dichte Bebauung gefunden, aber nur etwa weniger als 5% der Unterstadt ausgraben können. Es ist natürlich eine Hochrechnung, aber wie wir sehen ja bei Wahlen, es gibt also aus wenigen Befragungen kann man eine sehr genaue Hochrechnung anstellen.
So, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ich könnte noch 200 Jahre über dieses Thema sprechen, das ist echt spannend. Die deutschen Grabungstätigkeiten sind ja seit 2013, glaube ich, beendet. Sind Sie noch selbst an Forschungen beteiligt? in Troja?
Ich selbst bin noch an der Troja-Forschung beteiligt, wenn man das so sagen will. Ich sehe mich ja sozusagen als Nachfolger meines Freundes und Kollegen Manfred Korfmann in der Position, dass ich sein Lebenswerk der Forschung oder der Wissenschaftlergemeinschaft oder überhaupt der Öffentlichkeit erhalten will. Das heißt, er ist ja zu früh verstorben. Er konnte sozusagen die Ergebnisse der Ausgrabung, obwohl er eine Reihe gegründet hat, die mittlerweile 1,5 Meter Regal belegt, aber das waren immer so Zwischenergebnisse. Also das heißt, eine Zusammenfassung der Ergebnisse, die haben wir in Angriff genommen. Wir planen für die Bronzezeit 3 Bände und für die klassische Antike ebenfalls 3 Bände. Davon sind 3 schon erschienen. Wir arbeiten derzeit an den 3. Bronzezeitband und die Kollegen in den USA arbeiten an ihren 2 Bänden. Also wir werden dann, ähnlich wie das amerikanische Team in den 30er Jahren, die Endabrechnung sozusagen in 6 Bänden vorlegen. Vielleicht kommt noch ein 7. dazu. Also das ist etwas, was ich sozusagen von Troja entfernt machen kann und mache. Ich bin allerdings seit 2013 nicht mehr in Troja gewesen. Ich war zwar in einem Komitee, das die Architektenentwürfe für ein Troja-Museum beurteilt und ausgewählt hat und war auch beteiligt an den Diskussionen, wie das Museum denn aussehen sollte. Aber ich kann nur vermuten, dass das damit zusammenhängt, dass ich 2016 einen Aufruf von türkischen, aber auch internationalen Wissenschaftlern, einigen tausend, unterschrieben habe, in dem Präsident Erdogan gebeten wurde oder die Verhandlungen mit der Kurdenpartei HDP wieder aufzunehmen, die er ja schon geführt hatte. Und das hat dazu geführt, dass die türkischen Kollegen, die diesen Aufruf unterschrieben haben, alle aus ihren Stellungen entfernt wurden, manche im Gefängnis gelandet sind. Und dieser Aufruf wurde als Aufruf zum Terrorismus interpretiert. Und da habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht besser nicht in die Türkei fahre. Andere Ereignisse haben mich da in Erinnerung gerufen. Das heißt, ich bin nicht einmal informiert worden, dass das Museum fertiggestellt wurde. Ich wurde auch nicht zur Eröffnung eingeladen. Ich habe es also persönlich noch nicht gesehen.
Unglaublich, nicht schön. Auf der anderen Seite freuen wir uns auf die Bände, die Sie angesprochen haben, auf die neuen Erkenntnisse. Und ja, hoffentlich geht es mit der archäologischen Untersuchung in Troja. Hoffentlich kann es da auch weitergehen mit einer interdisziplinären und internationalen Wissenschaft.
Ja, wir sind dran. Wir arbeiten ja jetzt an Gold von Troja. Wir wollen jetzt, sind gerade dabei, eine Publikation darüber zu schreiben, aber auch Gold von Mykene. Das sind also Funde, die schon in europäischen Museen vorhanden sind. Und das ist schon ein Segen, dass das im 19. und 20. Jahrhundert noch möglich war, denn heutzutage beginnen immer mehr Staaten sehr, sehr restriktive Ausfuhrregelungen festzulegen, Ägypten zum Beispiel, aber eben auch die Türkei, in dem gar nichts mehr ausgeführt war. Und das behindert ja die internationale Forschung, weil nicht alle Methoden stehen auch in diesen Ländern zur Verfügung. Es gibt aber Kontakte, es gibt Interesse. Man kann aus den Materialien noch sehr viel mehr Erkenntnisse gewinnen, als einfach nur durch die Ausgrabung. Mhm. Und das ist eine Sache, die uns beschäftigt. Man kann natürlich mit türkischen Kollegen oder ägyptischen Kollegen zusammenarbeiten, aber man wird nicht mehr die Materialien, die für Untersuchungen notwendig sind und sei es noch so klein, ausführen dürfen.
Obwohl es kleinste Partikel eigentlich oder kleinste Mengen nur sind, die man benötigt.
So ist es. Wir haben ja eine Methode entwickelt, mit der wir mit einem Laserstrahl eine winzige Menge von Material aus der Oberfläche eines Objektes verdampfen bzw. absplittern und aufsammeln können in einem Filter. Aber in Ägypten wurde mir gesagt, auch das ist eine Probe und Ausfuhr von Proben ist nicht erlaubt.
So, nun müssen wir aber wirklich zum Ende unseres Podcasts, unserer Folge gelangen. Vielen Dank an Sie, Herr Pernitzka, für die spannenden Ausführungen und Berichte. Vielen Dank auch an alle ZuhörerInnen. Machen Sie es gut und bleiben Sie auch weiterhin gewogen und schauen Sie oder hören Sie besser in die anderen Folgen unseres Podcasts rein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund. Ciao.
Wiedersehen.
Culture After Work. Der Kulturpodcast der Reichs-Engelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Delta im Quadrat. Alle weiteren digitalen Angebote der Reichsengelhorn Museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de.